SRF 3.
Die Erwägungen des Übergangspräsidenten in der Ukraine könnte eine Volksabstimmung über den Status des Ostens des Landes möglich werden. Das Nein des Kantonsparlamentes, die Zürcher Kantonalbank kann ihr Eigenkapital nicht wie gewünscht um 2 Milliarden Franken erhöhen. Die Siegesgewissheit des syrischen Präsidenten im Land soll sich das Blatt angeblich zu seinen Gunsten wenden. Das Wetter oft sonnig in den zentralen und östlichen Alpen, mehr Wolken und etwas Schnee, 12 bis 23 Grad. Info 3 am Mikrofon sind Patrick Seiler und Bettina Studer mit den Nachrichten.
Im Osten der Ukraine haben prorussische Separatisten ein Ultimatum der Regierung in Kiew verstreichen lassen. Übergangspräsident Turchinov hatte mit einem Einsatz von Antiterroreinheiten gedroht, sollten besetzte Verwaltungsgebäude nicht bis heute Morgen geräumt werden. Offenbar fand bisher jedoch kein solcher Einsatz statt und Turchinov zeigte sich grundsätzlich offen für eine Abstimmung über die Zukunft der Ostukraine. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat aufgrund der Eskalation in der Ukraine für heute Nachmittag eine Sondersitzung des Ständigen Rats einberufen. Ein ehemaliger politischer Aktivist aus Chile kann eingebürgert werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden und sich damit gegen das Bundesamt für Migration gestellt. Dieses hatte argumentiert, eine Einbürgerung könnte die chilenische Regierung verärgern und damit die äußere Sicherheit der Schweiz gefährden. Dieser Schluss ist aber laut dem Bundesverwaltungsgericht nicht zulässig. Zudem lebe der Chilene seit 17 Jahren in der Schweiz und sei integriert. Dokumente der Bundesverwaltung sind seit 2006 öffentlich zugänglich. Nun zeigt sich, einige Bundesämter sind mit der Flut von Anfragen aus der Bevölkerung überfordert, denn sehr viele wollen amtliche Dokumente einsehen. Wie das Bundesamt für Justiz mitteilt, wird nun untersucht, warum die Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips nicht reibungslos funktioniert und was geändert werden kann. Dazu werden Medien, Bundesbehörden sowie der eidgenössische Datenschutzbeauftragte befragt. Bei einem Sprengstoffanschlag in der nigerianischen Hauptstadt Abuja sind am Morgen Dutzende Menschen getötet worden. Die Explosion habe sich auf einem großen Busbahnhof ereignet, meldeten die Behörden. Zahlreiche Verletzte seien in die umliegenden Spitäler gebracht worden. Gemäß Medienberichten brannten mindestens 30 Busse. Über die Urheber des Anschlags gibt es noch keine Informationen. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index liegt bei 8.254 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 21,54 gehandelt, der Dollar zu 87,91 Rappen. Das Wetter heute und morgen scheint oft die Sonne. In den zentralen und östlichen Alpen sind die Wolken dichter und lokal fällt etwas Regen oder Schnee. Morgen steigt die Temperatur im Norden nur noch auf 12 Grad, im Süden mit Nordföhn auf 23 Grad.
Info 3 Mittag.
Das Zürcher Kantonsparlament hält seine Kantonalbank an der kurzen Leine. Anteilsscheine an Private verkaufen darf sie nicht, das hat das Parlament schon letzte Woche entschieden. Und heute entschied dasselbe Parlament, auch vom Staat kriegt die Bank weniger Kapital als gewünscht. Statt 2 Milliarden nur 0,5 Milliarde. Maßgebend für diesen Entscheid waren politische Überlegungen und das ist kein Zufall. Codin Vinzenz.
Bald 150 Jahre alt ist die Zürcher Kantonalbank, die ZKB, gegründet damals als Bank für den kleinen Mann, den Bauern, den Gewerbler, den Arbeiter im Kanton. Gedacht als Gegenmodell zur damaligen Kreditanstalt, diese hat der Eisenbahnbaron Alfred Escher einige Jahre zuvor gegründet. Die ZKB, eine Bank für das Volk, gesteuert vom Volk, vertreten durch das Kantonsparlament. Das ist die Bank bis heute. Der Zürcher Kantonsrat ist sozusagen die Generalversammlung der ZKB. Das gibt es so bei keiner anderen Kantonalbank. Die ZKB ist aber unterdessen die viertgrößte Bank der Schweiz und systemrelevant, wie die Finanzmarktaufsicht kürzlich festgelegt hat. Und die Bank brauche mehr Kapital, sonst werde es schwierig, die neuen strengen Eigenkapitalvorschriften zu erfüllen, sagte Bankpräsident Jörg Müller-Ganz, der im Kantonsrat als Bittsteller das Wort ergreifen durfte, mit einem Vergleich.
Das ist, wie wenn die Olympia-Qualifikationslimit im Hochsprung von 2 Meter auf 3 Meter erhöht würde. Für uns bedeutet der Meterunterschied 3,1 Milliarden Schweizer Franken.
Mit den zusätzlichen 2 Milliarden sollte es der Bank gelingen, diese höhere Hochsprunglatte zu überspringen. Aber nur die Sozialdemokraten, flankiert von der kleinen BDP, wollten der Bank die vollen 2 Milliarden geben. Die Alternative wäre, so hieß es bei der SP, dass die Staatsbank so weniger Gewinn machen und auch weniger Geld dem Kanton und den Gemeinden abliefern könne. Das dürfe nicht sein, fand SP-Mann Benedikt Gschwind.
Wir wollen den Spardruck in diesem Kanton nicht weiter erhöhen und auch die Verankerung der ZKB in den Gemeinden nicht gefährden.
Eine klare Mehrheit aus den bürgerlichen Parteien, den Grünen und Grünliberalen, konnte diesen Argumenten aber nicht folgen und war der Ansicht, eine halbe Milliarde ist genug. Mehr Steuergelder in die Bank einzuschießen sei im Moment einfach nicht nötig und politisch nicht zu verantworten, sagte Hans Frey für die SVP.
Wer darüber hinaus nach weiteren Millionen oder Milliarden Absicherungen plädiert, der nimmt unseren Auftrag als Parlamentsbank nicht ernst.
Die Kantonalbank scheiterte anschließend auch noch mit ihrem Wunsch nach mehr Lohn für die Bankrats, also die Verwaltungsratsmitglieder. Somit ist die ZKB-Führung mit nahezu all ihren Wünschen und wirtschaftlichen Argumenten gescheitert am politischen Widerstand im Kantonsparlament.
Info 3 Mittag.
Die Wettbewerbskommission WEKO ist gefordert. Mit einem knappen Budget und nur wenig Personal kämpft sie gegen mächtige Kartelle von Großkonzernen. Und sie hat sich darüber hinaus viel aufgehalst mit der Untersuchung von Wechselkursmanipulationen durch die Banken. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Betont selbstbewusst ist die Wettbewerbskommission WEKO heute an ihrer Jahresmedienkonferenz aufgetreten. Keinesfalls habe man sich zu viel vorgenommen mit der Untersuchung von Wechselkursmanipulationen durch die Banken. Die Behörde sei am Ball in dem Fall, sagt WEKO-Direktor Raphael Corazza.
Wir haben uns das gut überlegt. Selbstverständlich werden wir den zum Abschluss bringen.
Konkret verdächtigt die WEKO mehrere Banken, die Wechselkurse durch Absprachen verfälscht zu haben. Im Visier hat sie unter anderem die UBS, aber auch die Credit Suisse, die Bank Julius Baer und die Zürcher Kantonalbank. Nicht nur die WEKO ist aktiv geworden in der Affäre. Weltweit wollen die Behörden mutmaßlichen Kursmanipulationen einen Riegel schieben und die Missetäter büßen. So, wie es die Behörden bei den LIBOR-Referenzzinsmanipulationen bereits getan haben. Apropos LIBOR-Skandal. Während die Wettbewerbshüter der EU die LIBOR-Sünder schon zur Rechenschaft gezogen haben, konnte die Schweizer WEKO noch immer keine Resultate vorweisen. Ihre LIBOR-Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Und dies, obwohl die Großbank UBS durch eine Selbstanzeige erst den Stein ins Rollen gebracht hat, also wertvolle Informationen zur Zinsmanipulation an die WEKO lieferte. Sie tat dies, um später, dank der geltenden Kronzeugenregelung im Wettbewerbsrecht, straffrei auszugehen oder um zumindest nur eine kleine Buße zahlen zu müssen. Auf die Frage, wann endlich auch die WEKO ihr Resultat vorlegen werde zum LIBOR-Skandal, sagt Corazza als Chef des WEKO-Sekretariats.
Das Ziel ist immer noch Ende Jahr, die Sache auf Stufe Sekretariat abzuschließen. Ob es gelingt, da würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber das Ziel ist dieses Jahr Stufe Sekretariat.
Wenn das Sekretariat alle Informationen zusammengetragen hat, kann als nächstes die Wettbewerbskommission über den LIBOR-Fall befinden. Einiges länger werden die neuen Untersuchungen zur Devisenmanipulation dauern. Die WEKO hat lediglich 6 bis 8 Leute, die sich durch einen Berg von Unterlagen kämpfen müssen, um den Devisenhändlern bei den Banken auf die Schliche zu kommen. Geduld ist also nötig mit der WEKO. Viel Geduld sogar. Denn den Großbanken die Stirn zu bieten und ihnen stichhaltig Kursmanipulation nachzuweisen, das ist eine Herkulesaufgabe für die Schweizer Wettbewerbshüter.
Info 3 Mittag.
Syrien. Das Land ist in den vergangenen Wochen etwas aus den Schlagzeilen verschwunden, auch wegen der Krise in der Ukraine. Dennoch, Meldungen über Kämpfe, über Flüchtlingsströme und auch über angebliche Giftgasangriffe gibt es weiterhin. Jetzt hat der syrische Präsident Assad verlauten lassen, der Bürgerkrieg wende sich zu seinen Gunsten. Der Journalist Kurt Pelda ist mehrfach ins Kriegsgebiet nach Syrien gereist, zuletzt im Februar. Mein Kollege Samuel Wies fragte ihn, ob er die Einschätzung Assads teile.
Vor 2 Monaten hätte ich diese Einschätzung sicher geteilt, da hätte er recht gehabt. Doch seither, vor allem seit März, hat sich das Blatt wieder gewendet, nicht in allen Landesteilen. Rund um Damaskus hat Assad klar die Nase vorn, aber im Norden, in Aleppo und auch in der Provinz Latakia, also Assads Heimatprovinz, haben die Rebellen große Fortschritte gemacht. Sie haben vor allem die Regierungsoffensive in und um Aleppo gestoppt und teilweise zurückgeworfen. Und es sieht jetzt wieder eigentlich so nach dem Stand vom letzten Herbst aus. Also die Regierungstruppen wurden zurückgedrängt dort und Aleppo ist neben Damaskus die wichtigste Stadt, das Industriezentrum des Landes.
Und trotzdem spricht Assad von einem Wendepunkt im Kampf gegen den Terror. Er spricht von einer nationalen Versöhnung. Was meint er damit?
Ja, er hat natürlich in Damaskus und auch in Homs mit dieser Belagerungstaktik, es wurden ganze Stadtviertel während Monaten, ja in Homs über ein Jahr lang, von der Außenwelt abgeschnitten. Die Leute wurden ausgehungert und das hat natürlich zu gewissen Annäherungen geführt. Man hat verhandelt, Rebellen haben sich ergeben. Es gab auch zum Teil gemischte Patrouillen oder gemischte Straßensperren zwischen Regierungstruppen und Rebellen. Also das ist eine neue Taktik der Assad-Truppen, dass man die Gefangenen nicht einfach sofort umbringt, wie früher, sondern dass es auch so eine Art Zusammenarbeit gibt mit jenen Rebellenteilen, die bereit sind, sich zu ergeben, eben nach diesen monatelangen Belagerungen wegen des Hungers.
Wir haben vorhin über die Wirtschaftsmetropole Aleppo gesprochen. Dort reichen uns am Wochenende Meldungen von den schwersten Kämpfen seit Mitte 2012. Wieso ist hier die Gewalt wieder derart aufgeflammt?
Einerseits haben die Assad-Truppen, also vor allem verstärkt mit irakischen und libanesischen Söldnern, versucht, Aleppo zu umzingeln, um dieselbe Hungerstrategie auch dort anzuwenden. Und das sah eigentlich so aus im März, als ob das gelingen würde. Doch dann schafften es die Rebellen, die Terrororganisation ISIS, die ja mehr oder weniger mit Assad zusammen gegen die Rebellen gekämpft hatte, aus dem Nordwesten von Syrien herauszuwerfen. Also das sind vor allem diese ausländischen Dschihadisten, von denen bei uns in den Medien auch immer wieder die Rede ist. Also diese Dschihadisten wurden aus der Umgebung von Aleppo vertrieben und dadurch konnten sich die Rebellen wieder auf die Assad-Truppen konzentrieren. Sie haben auch neue Waffen erhalten, ganz klar von Saudi-Arabien und anderen arabischen Ländern und die wirken sich jetzt aus. Hinzu kommt, dass einige Rebellenallianzen jetzt verstärkt zusammenarbeiten, nur noch mit einem Kommando. Und seit kurzem sind die Rebellen offensichtlich auch in der Lage, im ganzen Land gleichzeitig loszuschlagen, an verschiedenen Stellen. Und das überfordert die Streitkräfte Assads und seine paar tausende libanesischen und irakischen Söldner.
Der Journalist Kurt Pelda zur aktuellen Situation in Syrien. Die Fragen stellte Samuel Wies. Nachrichten und Hintergründe im Info 3 am Mittag waren das. Die nächste Sendung gibt es heute Abend um 5 und jederzeit im Internet unter srf.ch. Mein Name Patrick Seiler.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.